Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Ja, der Mai geht zu Ende, eine neue kurze Woche beginnt. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende und seid gut erholt. Mein Social Media ist momentan nicht ganz so entspannt, denn es ist voll mit der Apothekenreform. Viel wird dort diskutiert über die geplanten Änderungen, die Apotheken betreffen. Wir schauen uns heute mal an, was uns erwartet. Außerdem sprechen wir über den Gürtelrose-Impfstoff, der jetzt als Fertigspritze daherkommt, warum Schilddrüsenhormone zu oft verordnet werden und darüber, dass Rauchen schädlich ist. Shocking, ich weiß. Aber diese Nebenwirkung vom Rauchen kennen die wenigsten. Ich bin Benedikt Richter und jetzt geht's los. Das deutsche Gesundheitssystem hat die Segel gesetzt in Richtung Reformen. Jetzt sind auch die Apotheken dran. Der Gesundheitsausschuss des Bundestags hat am 20. Mai den Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung, APO-VWG, mehrheitlich gebilligt. Union und SPD stimmten für die Reform, Grüne und AfD dagegen, die Linke enthielt sich. Am letzten Freitag wurde das Gesetz dann im Bundestag verabschiedet. Ziel der Reform ist die wirtschaftliche Stärkung der Apotheken und sie mit mehr Befugnissen auszustatten. Auf diese Weise soll auch das Versorgungsangebot für die Bevölkerung verbessert werden. Ein großer Punkt der Reform war die geplante PTA-Vertretungsregelung. Die Koalitionsfraktionen haben hierzu mehrere Änderungen eingebracht und die ursprünglich vorgesehene Regelung konkretisiert. Künftig sollen erfahrene pharmazeutisch-technische AssistentInnen unter bestimmten Voraussetzungen zeitweise den Betrieb einer Apotheke aufrechterhalten dürfen, wenn vorübergehend kein Apotheker verfügbar ist. Hintergrund sind zunehmende Personalengpässe und die Sorge vor Versorgungslücken, insbesondere in strukturschwachen Regionen. Die Verantwortung der Apothekenleitung soll dabei klarer geregelt werden. Zudem ist vorgesehen, dass die PTA-Vertretung nur unter festgelegten Bedingungen möglich ist und wissenschaftlich evaluiert wird. Die Regierungsfraktionen betonen, dass es sich ausdrücklich um eine zeitlich begrenzte Ausnahmeregelung handelt, nicht um einen Ersatz der pharmazeutischen Leitung durch PTA. Ziel sei vielmehr, kurzfristige Schließungen zu vermeiden und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Für uns PTA gibt es aber noch mehr Neues. Wir dürfen impfen. Künftig sollen impfberechtigte ApothekerInnen das Verabreichen von Impfstoffen auch an PTA, PharmazieingenieurInnen sowie PharmazeutInnen im Praktikum delegieren dürfen. Voraussetzung dafür ist eine erfolgreich absolvierte ärztliche Schulung. Den entsprechenden Lehrplan sollen Bundesapothekerkammer und Bundesärztekammer gemeinsam entwickeln. Die Verantwortung bleibt weiterhin bei den ApothekerInnen. Sie müssen die Aufklärung der PatientInnen übernehmen, die Anamnese durchführen, die Einwilligung einholen und die Impfdokumentation verantworten. Bisher darf in den Apotheken nur gegen Influenza und Covid geimpft werden. Das neue Gesetz wird das Ganze auf alle Totimpfstoffe erweitern. Dazu zählen dann auch zum Beispiel Impfungen gegen Tetanus, FSME, Herpes Zoster und so weiter. Nicht umfasst sind weiterhin Lebendimpfstoffe, etwa bestimmte Masern, Mumps oder Windpockenimpfstoffe. Den Gedanken zu Herpes Zoster halten wir fest, darüber sprechen wir gleich nochmal. Neben der PTA-Vertretung hat der Ausschuss weitere Änderungsanträge beschlossen. Diese betreffen unter anderem die pharmazeutischen Dienstleistungen, damit verbundene Raumvorgaben, auch fürs Impfen, strengere Vorgaben für den Apothekenversandhandel sowie den Ausschluss von Rabattverträgen für Biosimilars bis Ende Juni 2028. Gerade beim Versandhandel soll es künftig strengere Anforderungen geben, etwa beim Transport temperaturempfindlicher Arzneimittel. Auch bei der Umsetzung der Rabattverträge soll Apotheken zeitlich befristet mehr Spielraum gelassen werden, wenn beispielsweise ein Rabattartikel nicht vorrätig ist und der Patient schnell versorgt werden muss. Auch die Abgabe bestimmter verschreibungspflichtiger Medikamente ohne ärztliche Verordnung taucht im Gesetz auf. Die Details und wie das im Apothekenalltag umgesetzt wird, sind noch nicht geklärt. Und wie sieht's jetzt mit dem Honorar für Apotheken aus? Das war ja eigentlich Inhalt der Proteste in diesem Jahr. Die von der Koalition angekündigte Erhöhung des Apothekenhonorars ist nicht Bestandteil des Gesetzentwurfs selbst. Sie soll stattdessen über eine Änderung der Arzneimittelpreisverordnung umgesetzt werden. Geplant ist eine Anhebung des Packungsfixums von derzeit 8,35 Euro auf 9 Euro ab Juli 26 und auf 9,50 Euro ab Januar 27. Vertreter der Opposition äußerten im Ausschuss die Sorge, dass die Reform zusätzliche Belastungen für die gesetzliche Krankenversicherung verursachen könnte. insbesondere vor dem Hintergrund geplanter Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen. Die Koalition hält dagegen, dass eine wirtschaftliche Stabilisierung der Apotheken notwendig sei, um die wohnortnahe Arzneimittelversorgung langfristig zu sichern. Ich hoffe, ihr habt den Gedanken an Gürtelrose festgehalten, denn auch da gibt's jetzt Neuigkeiten. Der Hersteller GlaxoSmithKline bringt seinen Totimpfstoff Shingrix nun zusätzlich als Fertigspritze auf den Markt. Warum ist das jetzt eine Meldung wert? Weil es die Verabreichung erleichtern wird. Bisher bestand der Impfstoff aus zwei getrennten Komponenten. Da war an dem einen Fläschchen ein Pulver mit dem Antigen und eine Suspension mit Wirkverstärker, dem sogenannten Adjuvans. Beide Bestandteile mussten vor der Impfung zunächst zusammengemischt werden. Dieser Schritt entfällt jetzt natürlich bei der Fertigspritze. Die neue Fertigspritze ist direkt gebrauchsfertig und mit einem Lyer-Lock-System ausgestattet. Dadurch lässt sich die Kanüle sicher befestigen. Vor allem in Praxen oder Einrichtungen mit vielen Impfungen könnte die neue Darreichungsform den Ablauf vereinfachen und Zeit sparen. Nach Angaben des Herstellers sollen durch die Fertigspritze außerdem mögliche Fehler beim Rekonstituieren vermieden werden. Die bisherige Darreichungsform bleibt zunächst noch verfügbar, soll dann aber langfristig ersetzt werden. In der Übergangszeit wird es beide Varianten parallel geben. Auch bei der Lagerung gibt es ganz praktische Vorteile, denn die Fertigspritze, die muss, wie bisher, gekühlt bei 2 bis 8 Grad Celsius gelagert werden. Außerhalb des Kühlschranks bleibt der Impfstoff aber bis zu 72 Stunden bei Temperaturen zwischen 8 und 37 Grad stabil. Haltbarkeit beträgt 3 Jahre. Die bisherige Injektionssuspension musste dagegen nach dem Rekonstituieren sofort verwendet werden. Im Kühlschrank war sie nach der Zubereitung maximal 6 Stunden haltbar. Die Gürtelrose bzw. Herpes Zoster wird durch das Varicella-Zoster-Virus ausgelöst und dieses Virus, kennen wir wahrscheinlich alle, es verursacht zunächst erstmal Windpocken. Nach der ersten Infektion verschwindet der Erreger nicht vollständig aus dem Körper, sondern das Virus zieht sich in bestimmte Nervenzellen zurück und kann dort über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte unbemerkt schlummern. Erst wenn das Immunsystem schwächer wird oder stark belastet ist, kann das Virus erneut aktiv werden. Mögliche Auslöser sind unter anderem höheres Alter, Stress, chronische Erkrankung oder eine intensive UV-Strahlung. Gürtelrose ist somit keine neue Erstinfektion, sondern sie entsteht immer durch die Reaktivierung eines bereits vorhandenen Virus. Wer noch nie Kontakt mit dem Varicella-Zoster-Virus hatte, erkrankt bei einer Erstinfektion zunächst an Windpocken und nicht direkt an Gürtelrose. Typisch für eine Gürtelrose sind brennende Nervenschmerzen und ein meist einseitiger Hautausschlag mit flüssigkeitsgefüllten Bläschen. Besonders gefürchtet ist die sogenannte Post-Zoster-Neuralgie. Dabei bleiben starke Nervenschmerzen über Wochen, Monate oder sogar dauerhaft bestehen. Der Totimpfstoff Shingrix enthält bestimmte Virusbestandteile, die selbst keine Erkrankung auslösen können. Und zusätzlich sorgt ein Wirkverstärker dafür, dass das Immunsystem besonders aufmerksam auf das Virus reagiert. Dadurch erkennt der Körper das Virus später schneller und kann besser verhindern, dass es erneut aktiv wird. So sinkt das Risiko für eine Gürtelrose und mögliche Komplikationen deutlich. Deshalb gilt die Impfempfehlung auch dann, wenn die Windpockenanamnese unklar ist, also man nicht genau weiß, ob der Patient schon Windpocken hatte. Eine vorherige Testung auf Windpocken-Antikörper ist in der Regel nicht notwendig. Die Wirksamkeit des Impfstoffs gilt als hoch. In den zulassungsrelevanten Studien zeigte sich bei Personen ab 50 Jahren eine Schutzwirkung von sage und schreibe 97,2% im Vergleich zu Placebo. Das ist ordentlich. Selbst bei Menschen über 80 Jahren erkrankten Geimpfte deutlich seltener an Gürtelrose. Das Risiko war in den Studien um mehr als 90% reduziert. Der Impfschutz hält nach aktuellen Daten bis zu 10 Jahre an. Für die empfohlenen Personengruppen übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten der Impfung. Noch ein Wort zu den typischen Nebenwirkungen. Das sind Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopf- oder Gliederschmerzen. Die Beschwerden klingen meist nach wenigen Tagen wieder ab. Schwere Nebenwirkungen gelten als selten. Beobachtet wurde ein geringfügig erhöhtes Risiko für ein Guillain-Barré-Syndrom. Das ist eine seltene neurologische Erkrankung. Laut aktuellen Daten treten etwa 3 Fälle pro 1 Million verabreichter Impfstoffdosen auf. Zugelassen ist der Impfstoff für alle Erwachsenen ab 50 Jahren. Menschen mit erhöhtem Risiko für eine Herpes-Zoster-Erkrankung können bereits ab 18 Jahren geimpft werden. Die STIKO empfiehlt die Gürtelrose-Impfung als Standardimpfung für alle Personen ab 60. Für Menschen mit bestimmten Grunderkrankungen oder geschwächtem Immunsystem, die sollten dann bereits früher geimpft werden, wie gesagt. Die Grundimmunisierung besteht aus 2 Impfstoffdosen zu jeweils 0,5 Millilitern. Zwischen der ersten und zweiten Impfung sollen in der Regel 2 Monate liegen. Die zweite Dosis kann bei Bedarf aber auch später verabreicht werden. Möglich ist hier sogar ein Abstand von bis zu 6 Monaten. Gerade während früherer Lieferengpässe wurde dieses erweiterte Zeitfenster auch mal ganz gern genutzt. Platz 11 in der Kategorie meist verschriebene Arzneimittel 2025 geht an L-Thyroxin Henning. 9,7 Millionen Packungen gingen 2025 über den HV-Tisch in deutschen Apotheken, laut Arzneimitteltelegramm. Mit allen Generika zusammen kommt der Wirkstoff Levothyroxin-Natrium sogar in die Top 3 der meistverkauften Arzneimittel, nach Packung berechnet, Tendenz steigend. Und hier gibt's ein Problem. Die Prävalenz von Schilddrüsenunterfunktionen, bei denen ja Levothyroxin hauptsächlich eingesetzt wird, hat sich in den vergangenen Jahren, laut Angaben der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, praktisch nicht verändert oder sogar noch verringert. Schätzungsweise liegt die Zahl der Betroffenen in Deutschland bei rund 4 bis 8 Millionen Menschen. Wird zu viel L-Thyroxin verordnet, ist die Frage. Die Hauptursache für eine Schilddrüsenunterfunktion ist die Autoimmunthyreoiditis oder auch Hashimoto-Thyreoiditis. Seltenere Ursachen für eine Schilddrüsenunterfunktion sind angeborene Störungen der Produktion, des Transportes und der Verarbeitung von Schilddrüsenhormonen oder auch Störungen der Hirnanhangsdrüse. Auch nach Operation oder einer Radiojodtherapie kann eine Unterfunktion entstehen, heißt es dazu von der DGE. Also relativ seltene Ursachen. Die Prävalenz für eine manifeste Schilddrüsenunterfunktion in Deutschland liegt konstant bei schätzungsweise 1-5% der Bevölkerung, inklusive latenter Formen bis zu 16%. Dennoch steigen seit rund 15 Jahren laut Daten der Krankenkassen konstant die Zahlen für durchgeführte Labortests auf den TSH-Wert und ebenso sprunghaft auch die Zahl der L-Thyroxin-Verordnungen, und zwar um mehr als 30%. Die DGE stützt sich dabei unter anderem auf Daten, die Forschende des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen über die Entwicklung bei der Inanspruchnahme von Diagnostik- und Behandlungsleistungen im Bereich der Schilddrüsenerkrankungen zwischen 2008 und 2019 in Deutschland erhoben haben. Von dort heißt es, zusammenfassend lässt unsere Studie einen anhaltenden Rückgang der Prävalenz klinisch signifikanter Schilddrüsenerkrankungen zwischen 2008 und 2019 erkennen. Der deutliche Anstieg der Prävalenz von TSH-Messungen und der Levothyroxin-Anwendung in diesem Zeitraum könnte auf einen übermäßigen Einsatz diagnostischer Verfahren und eine Überbehandlung hindeuten, was weitere Untersuchungen erforderlich macht. Professor Dr. Med-Joachim Feldkamp, Direktor der Universitätsklinik für Allgemeine, Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie, Infektiologie am Klinikum Bielefeld, sagte dazu in einer Pressekonferenz der DGE: Häufig wird schon bei leicht erhöhten TSH-Werten L-Thyroxin verordnet. Außerdem verschreiben viele Ärztinnen und Ärzte das Medikament oftmals auf Basis eines einzigen Laborwerts, statt die klinische Gesamtsituation oder Verlaufskontrollen abzuwarten. Das sollte in der Weise nicht geschehen, sagt er. Es müsse also stärker darauf geachtet werden, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Patientenversorgung umzusetzen, indem sowohl Ärzte als auch Patienten besser aufgeklärt würden, so die Forschenden, um Dr. Denise Zwanziger von der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel an der Uniklinik Essen. Ein Problem dabei ist auch, dass einmal verschrieben, L-Thyroxin meist ein Leben lang weiter verschrieben wird, oft ohne regelmäßige weitere Kontrollen. Im Alter steigt aber oft der TSH-Spiegel, ohne dass es zu einer manifesten Unterfunktion der Schilddrüse kommt. Beziehungsweise eine früher bestehende Unterfunktion ist dann nicht mehr vorhanden. Niederländische Forschende haben sich daher die Frage gestellt, wie viel Prozent der Erwachsenen im Alter von 60 Jahren oder älter können die Behandlung mit Levothyroxin erfolgreich absetzen. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler der Universitätsklinik Leiden jetzt im Fachmagazin JAMA. In der kleinen prospektiven Studie mit 370 Teilnehmenden untersuchten die MedizinerInnen über ein Jahr lang die Auswirkungen auf das Level des Schilddrüsenhormons Thyroxin, wenn die L-Thyroxin-Substitution bei den über 60-Jährigen abgesetzt wurde. Im Fazit konnten allein in der kleinen Gruppe mehr als jeder Vierte den Wirkstoff absetzen, ohne dass es eine negative Auswirkung auf den Thyroxin-Level gegeben hätte. Bei Erwachsenen ab 60 Jahren sollte daher geprüft werden, ob die Einnahme von Levothyroxin fortgesetzt werden muss, insbesondere bei Patienten, die eine Dosis von 50 Mikrogramm pro Tag oder weniger einnehmen, schlussfolgern die Forschenden. Auch in den USA ist das Problem präsent. So schreiben US-Forschende der University of Arkansas in Little Rock, viele Patienten erhalten Levothyroxin zur Behandlung einer leichten subklinischen Schilddrüsenunterfunktion oder aufgrund von Indikationen, für die keine wissenschaftlichen Belege vorliegen, etwa bei Euthyreoten-Personen mit Gewichtszunahme oder Depressionen. Echte Evidenz für einen Nutzen dieser Schilddrüsenhormontherapie bei subklinischer Hypothyreose fehle aber. Na gut, aber ist das denn jetzt so dramatisch, könnte man sich jetzt fragen. Ich frage das einfach mal und bekomme auch direkt eine Antwort von der DGE. Eine Überdosierung kann etwa zu Herzrasen, Schlaflosigkeit oder Herzrhythmusstörungen führen. Besonders bei älteren Betroffenen steige das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse an. Insgesamt appellieren sowohl die DGE als auch Forschende weltweit, vermehrt L-Thyroxin-Verordnungen sorgfältig hinsichtlich der Diagnose und der aktuellen Situation der Betroffenen zu überprüfen. Unter anderem Alter und auch sich änderndes Körpergewicht können andere Dosierungen nötig machen oder eben sogar die Absetzung des Wirkstoffs. In vielen Fällen ist die Verschreibung wohl auch von vornherein eher fragwürdig. Also, vielleicht fragen wir in der Apotheke jetzt häufiger mal bei unseren SchilddrüsenpatientInnen nach, wann denn die letzte Kontrolle war, und ermuntern dazu, den Arzt darauf anzusprechen. Denn wie wir jetzt wissen, insbesondere bei Menschen über 60, kann sich das medizinische Problem einer Unterfunktion der Schilddrüse mittlerweile von selbst erledigt haben. Ja, mir persönlich war das komplett neu. Spannendes Thema. Kommen wir doch daher mal zu etwas, was wir alle wissen: Rauchen schadet. Und zwar auch die Augen. In einer aktuellen Pressemeldung klärt die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, die DOG, über die Gefahren des Tabakkonsums für die Augen auf. Das Rauchen gehöre zu den größten vermeidbaren Gefahren für die Gesundheit des empfindlichen Sehorgans. Die schleichende Entwicklung vieler Augenkrankheiten werde durch das Rauchen massiv beschleunigt, denn die giftigen Substanzen im Tabakqualm griffen nahezu alle Strukturen des Auges an, beeinträchtigten die Durchblutung, förderten Entzündungen, schädigten Nervenzellen und erhöhten den oxidativen Stress in dem empfindlichen Gewebe. Schon wenige Zigaretten am Tag könnten messbare Schäden verursachen. Und 20% aller neuen Erblindungen ab dem 50. Lebensjahr seien auf Tabakkonsum zurückzuführen. 20%. Ein Rauchstopp reduziere das Risiko jedoch direkt und nachhaltig, und zwar in jedem Alter. 20% sind schon eine Hausnummer, finde ich. Die Makula, also der Bereich der Netzhaut, der die größte Dichte an Photorezeptoren aufweist, kann im Alter degenerieren. Rauchen verdoppelt bis verdreifacht laut DOG das Risiko, im Laufe des Lebens an einer altersabhängigen Makuladegeneration zu erkranken, abgekürzt AMD. Außerdem würden erste Krankheitsanzeichen bis zu 10 Jahre früher auftreten. Das Risiko für das Umschlagen in eine besonders aggressive Form, die neovaskuläre AMD, sei sogar mehr als vervierfacht. Daher sollten Menschen mit einem erblichen Risiko für eine AMD tunlichst mit dem Rauchen aufhören, denn Abstinenz, egal in welchem Alter sie beginnt, verzögert nachweislich das Fortschreiten der Erkrankung und die Entwicklung in höhergradige Stadien. Tabakrauch wirkt laut DOG auch schädlich auf den Sehnerv und auf Strukturen, die den Augendruck regulieren. Deshalb verdoppelt sich das Risiko, an einem Glaukom, also dem grünen Star, zu erkranken. Nach Auftreten des Glaukoms beschleunige fortgesetzter Zigarettenkonsum zudem den Verlust von Nervenfasern und damit das Fortschreiten der Erkrankung. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft ist noch nicht fertig, die warnen noch weiter. Tabakkonsum verschlimmere nachweislich die Entzündungsvorgänge, die beim Morbus Basedow für das Hervortreten der Augen sorgen, und fördere die typische Netzhauterkrankung bei Typ 1 Diabetes. Auch chronisch trockene Augen, zum Beispiel im Rahmen eines Sicker-Syndroms, ließen sich durch einen Rauchstopp deutlich verbessern. Schließlich reize Tabakqualm die Augenoberfläche und fördere Entzündungsprozesse. Für das Rauchen in der Schwangerschaft gilt keine gute Idee, und wie viele andere Schädigungen des Fötus sind laut DOG auch Auswirkungen auf die Augengesundheit zu erwarten. Die Risiken für spätere Fehlbildungen des Auges und für Sehfehler wie Kurzsichtigkeit oder Schielen seien erhöht. Laut Datenanalysen müssten Kinder rauchender Mütter zudem häufiger wegen Augenproblemen ins Krankenhaus. Die Fachgesellschaft empfiehlt in Übereinstimmung mit anderen medizinischen Fachrichtungen dringend, schon bei vorhandenem Kinderwunsch konsequent auf das Rauchen und andere Tabakprodukte zu verzichten. Und hier schlagen wir die Brücke zum ersten Thema, denn die Beratung zur Rauchentwöhnung wird als PDL diskutiert und könnte mit dem neuen Gesetz auch kommen. Dazu muss aber erst mit dem GKV-Spitzenverband verhandelt werden. Spannende Aufgabe wäre es auf jeden Fall. Ich bin für heute auf jeden Fall durch mit unseren Themen und sage danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.